Wir sind heute auf Schloss Liedberg und sitzen mit Ute und Peter Overlack zusammen, die uns mit der ersten Veranstaltung in diesem Jahr bereits begrüßt haben. Wir haben das Neujahrskonzert 2020 auf Schloss Liedberg durchführen können und hatten mit den beiden ganz besonders herzliche Gastgeber. Und da dies die erste und voraussichtlich auch einzige Veranstaltung in 2020 sein wird, sitzen wir jetzt im ersten Podcast mit Ute und Peter Overlack zusammen, die uns über das Schloss, ihre Motivation, ihre Freude, die Schwierigkeiten rund um Schloss Liedberg berichten werden. Denjenigen, die dabei waren, eine Möglichkeit zur Auffrischung der Erinnerung zu geben. Ich übergebe euch das Wort, zu berichten über eure Maßnahmen mit Schloss Liedberg.
Ja, möchtest du oder soll ich?
Beginn mal lieber du, weil du warst nämlich vor mir an dem Projekt dran.
Genau, einverstanden. Ja, wir haben Schloss Liedberg erworben im Jahr 2007 nach einem 12-jährigen Verhandlungsmarathon, wobei der hat nicht wirklich 12 Jahre jeden Tag gedauert, sondern alle paar Monate habe ich mal bei den Eigentümern angerufen und gesagt, wie sieht es aus? Letztlich musste der Voreigentümer versterben und mit ihm seine Frau, bevor schließlich, aber nicht durch meine Hand, bevor der Eigentumswechsel stattfinden konnte. Na, man kann solche Dinge auf einer Burg durchaus auch drastischer ausdrücken. Schloss Liedberg ist eine Anlage von im Ursprung 1275. Davon steht noch der Wehrturm. Relativ umfassend, fast bis oben. Heute mit einer welschen Haube aus der Barockzeit gekrönt und viele, viele Baureste, die im Schloss verteilt sind, bis hin zu der Burgmauer, auf der wir gerade sitzen, die in ihrer Ursprungsfassung eingebaut ist in die heutige von 1400, steckt also noch drin der Kern von 1275. Warum kauft man sowas und was für ein Nutzungskonzept hat man? Ich sag mal, der wirklich begeisterte Mensch hat erstmal überhaupt kein Nutzungskonzept. Der findet, der weiß gar nicht, was er damit irgendwann mal irgendwie machen soll. Der findet das Bauwerk nur einfach so toll, dass er am Erhalt mitwirken möchte oder sich zutraut, das zu schultern. Und meine Erfahrung ist, das Nutzungskonzept fächert sich dann im Laufe der darauf folgenden mehrjährigen Restaurierungszeit von selber auf und hat bei uns am Ende ja auch zu einem Ergebnis geführt.
Ja, also jetzt darf ich auch was dazu sagen. Peter sagte am Anfang, wir haben das 2007 erworben. Mit dem Wir hat er nicht mich gemeint, weil ich da noch gar nicht mit im Boot war. Ich bin erst 2010 dazu gestoßen und eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo auf dem Vogelsang das Richtfest gefeiert wurde, und kannte den Ursprungszustand dieses doch etwas düster daherkommenden Schlosses gar nicht und weiß auch nicht, ob ich dazu beigepflichtet hätte, das Schloss wirklich zu erwerben, weil im Nachhinein habe ich mir Fotos angeschaut davon und gedacht, oh Gott, in so einem Zustand so eine Ruine zu kaufen, das braucht ganz schön viel Mut. Ich bin, wie gesagt, dazu gekommen, als es schon schön war im Verhältnis. Das Volumen des Gebäudes links vom Eingang vollständig erstellt war und der Turm restauriert war, sodass ich eigentlich schon imponiert gewesen bin von seiner Erscheinung.
Liebe Ute, vielleicht darf ich nochmal für den interessierten Zuhörer dazu sagen, dass du eine sehr sensible und feinfühlige Innenarchitektin bist und dass das natürlich das Glück vom Peter Overlack nochmal mehr als verdoppelt hat, dass er dich dabei gefunden hat.
Danke. Also es war ganz interessant, als wir uns kennenlernten, sagte er, wenn wir zusammenbleiben wollen würden, müsstest du schon im Schloss wohnen, weil ich da eines Tages hinziehen will. Und da habe ich gesagt, ich wollte in meinem Leben nie in einem Schloss wohnen. Ich gehöre nicht zu den Frauen, die sich das immer gewünscht haben. Ich wollte eigentlich in die Stadt, in eine Penthouse-Wohnung im Nabel der Zeit leben. Und das war für mich eher so, okay, soll ich das machen? dann habe ich irgendwann, als ich mich dann doch eingefunden habe, hier gesagt, na, eigentlich ist das ja eine Idealkonstellation, dass du mich gefunden hast. Als Innenarchitektin kann ich dir wirklich helfen bei der Restaurierung. Und da sagte Peter, eigentlich brauche ich deine Hilfe gar nicht. Ich kann das total alleine. Aber wenn du mir helfen willst, ist das durchaus sinnvoll, weil du dich ja auch wohlfühlen sollst in diesem Schloss.
Ich meine nicht, dass dieses Interview vollständig entgleist. Also für alle Zuhörer, wir haben keinen vertieften Nähekonflikt gerade zu bewältigen.
Nein, aber so ähnlich war es. Und dann bin ich doch sehr am Anfang sehr im Abseits gesessen und habe zugehört, wie Peter als Fachmann, der Architekt als Ultrafachmann und ich als Fachfrau, aber noch nicht in dem Thema Restaurierungsarbeiten beigewohnt habe und habe erstmal nur zugehört und mich ganz nach und nach erst vertieft in diese Aufgabengebiete, die dann auf mich zugekommen sind.
Ja, aber das hat ja dann am Ende geklappt.
Am Ende hat es zu einem guten
Ergebnis geführt. Ich glaube, wenn ich alles ganz alleine entschieden hätte, dann wäre das Gebäude innen altertümlicher geworden. Ich hätte noch mehr mit Antiquitäten gemacht, noch mehr mit altem Mobiliar, mich vielleicht diese sehr mutigen Farbkonzepte nicht getraut. Das musste ich dann auch erstmal lernen oder akzeptieren, dass man da eine zeitgenössische Sprache reinbringt. Aus heutiger Sicht, ich bin oft in irgendwelchen Schlössern zu Gast und werde rumgeführt oder sehe dies und jenes oder auch in musealen Präsentationen, finde ich, wenn das Mobiliar, die Einrichtung und das Gebäude alles den gleichen historischen Duktus atmet, wird es schnell etwas steif. Und wir fühlen uns eigentlich in diesem etwas frischeren Umfeld wohl. Ich finde, es ist auch irgendwie gar nicht 2020, es ist im besten Sinne zeitlos. Und es hat sich eigentlich gut gefügt. Aber die Partnerin zu integrieren, das ist ja hier die Frage 2, was waren auf dem Weg die größten Herausforderungen, war sicherlich eine. Einen von außen kommenden Menschen, der neu in das Leben eintritt und mit dem man sich da in Verbindung begibt, an so ein Bauvorhaben heranzuführen, ohne dass der entweder überschwänglich und unreflektiert Ja ruft und aber auf der anderen Seite auch nicht entsetzt wegrennt, das haben wir aber, denke ich, hingekriegt.
War es auch deine ursprüngliche Vorstellung? Dieses Haus hat ja beispielsweise seine Küche oben. Möglicherweise war in diesen Gebäuden eine Küche ja immer weit unten. Da sind ja viele Ideen, die eigentlich die jetzige Zeit mitbringt. Und das Haus sieht ja von innen auch, gibt ja einen sehr wohnlichen Charakter.
Ja. Ganz anders als Bosen. Also die Küche hier im Schloss, die Küche in dem Sinne war das ja gar nicht. Es war tatsächlich um 12, 13, 1400 eher ein burgähnliches Anwesen. Also es gab eine Burgmannschaft, es gab hier einen kleineren Gewerbebetrieb, der in irgendeiner Weise funktionieren musste. Es wurde gegessen und gelebt, getrunken, gewirtschaftet. Es waren mehr Menschen hier als nur irgendeine Familie. Und man aß höchstwahrscheinlich im Hochparterre oberhalb der Keller, in diesem großen Raum mit dem riesigen Kamin, der heute in zwei Teile geschnitten ist oder schon um 1700 in zwei Teile geteilt wurde. Das wird das, nennen wir es mal, keine Ahnung, die Refektorium, die Stube der Burgmannen gewesen sein. Mit direktem Zugang in einen Keller von oben runter über eine Leiter, wo dann wahrscheinlich die Vorräte lagen. Nein, da sind wir jetzt nicht hingegangen, haben gesagt, da muss auch unsere Küche sein. Da haben wir uns im Nutzungskonzept freigemacht.
Die Lebensformen sind ja auch anders heute als früher. Also früher kochte die Schlossherrin nicht selber und der Schlossherr auch nicht. Die hatten ja ganz viel Personal und Menschen, die eigentlich Backstage gearbeitet haben. Das heißt, Küche war niemals auf der Ebene, wo man selbst residierte und sich präsentierte.
Ja, genau.
Ist heute ja anders. Heute lädt man ja sogar Gäste zum Kochen ein. Also da geht man ja noch weiter. Und das Lebenskonzept haben wir hier auch realisiert. Das heißt, wir haben die Gäste integriert in unser Kochen, Essen begegnen und haben diesen klassischen Wohnzimmerraum, den man früher hatte, um zu empfangen, den haben wir gar nicht.
Den haben wir wohl, aber den nutzen
aber
wir nicht.
Aber genau den nutzen wir dafür nicht. Genau.
Den überhaupt nicht, den nutzen wir zum Fernsehgucken.
Genau, den nutzen wir nicht, weil der wird nicht benutzt dafür. Das heißt, wir empfangen und haben unsere Gäste in der Küche, wenn man übertreibt, weil die Küche ist ein großer Wohnbereich, in dem gegessen, gekocht und
ins Feuer geguckt
und sich auch begegnet wird in einer Sitzecke. Also ja. Wir integrieren in diesem Raum eigentlich alle Lebensfunktionen, die man auch mit Gästen teilt.
Ihr habt dieses Gebäude ja auch mit vielen Applikationen ausgestattet, die gar nicht aus der Zeit kommen, die daher ein sehr, sehr teils modernen und teils
skurrilen.
Ja, ich wollte es genau einen skurrilen Eindruck hinterlassen. Ich denke da insbesondere an euren Paternoster, den ihr in das Schloss integriert habt.
Also wir haben ich muss zugeben, ich bin ein großer eBay-Freund. Und wir haben bei eBay einen alten, etwa 100, 120 Jahre alten Paternoster aus einer Schuhfabrik in Süddeutschland gefunden, den wir mit wesentlich mehr Mühe, als ich gedacht habe, so Brandabschnitte und all diese Dinge betreffend, vom Keller bis zum Obergeschoss geführt und indem wir jetzt sozusagen, das kann man aber nicht selber mitfahren, das ist für Schuhe gewesen, die dann von einer Produktionsetage in die nächste befördert wurden, da stehen jetzt unsere Vorräte drin und dann lassen wir die vor unserer Nase vorbeischaukeln und können nach dem Olivenöl oder den Erdnüssen greifen. Das ist tatsächlich ein Gag, der gut ankommt, der Spaß macht und der mit dem alten Schloss als solchem nicht viel zu tun hat. Oder wir haben unsere Liebe für diese afrikanischen Holztüren entdeckt, Dogontüren, die man immer wieder mal sieht, wo man denkt, wie können Menschen aus dem massiven Holz so feine Figuren in so eine Art Türblätter geschnitzt hervorzaubern und was macht man damit? Und wir haben sie für bestimmte Schränke und Regale als Türen eingebaut und immer natürlich geguckt, bleibt es einigermaßen geschmackvoll. Man kann da ja auch zu viel machen und ein wildes Sammelsurium produzieren. Das haben wir versucht zu vermeiden.
Dann ist es ja auch so, dass Menschen, die solche schlossartigen Räume bewohnen, früher schon bewohnt haben, ja auch unterwegs waren. Das waren eher die betuchteren Menschen, die auch in der Weltgeschichte umherziehen konnten. Die haben ja schon auch damals gesammelt.
Klar.
Das heißt, Tücher gesammelt, Vorhänge, Trophäen, selber womöglich irgendwelche Giraffen oder Zebras geschossen und Geweihe mit nach Hause gebracht. Das heißt, auch da war schon dieses, ich hole was aus der Welt und bringe das in mein Zuhause und zeige das dann, repräsentiere damit auch. Deswegen hatten wir uns auch gesehen als jemand, die das auch machen können, beim Erstellen unserer Räumlichkeiten, dass wir einfach aus unseren Reisen, die wir getätigt haben nach Afrika und Asien, tatsächlich auch Zuneigung entwickelt haben zu den einzelnen Dingen. Wie Buddha-Figuren oder irgendwelche geschnitzten Tempelstatuen oder so. Solche Elemente, dass wir die mitgenommen haben aus den Urlauben und denen einfach eine gute Heimat gegeben haben.
Ihr habt eine Giraffe als Geländer in dem Schloss. Also der Giraffenhals ist das Geländer und unten ist sie angefangen.
Also, aber
die ist
aber keine nicht echte, ne? Also
sie keine ist echte. Gut, dass du sagst, ja. Eine geschnitzte. Die ist aber kein Mitbringsel, das ihr im Reisegepäck...
Vielleicht einer der Schritte, die ich heute nicht nochmal machen würde. Wir haben die Idee gehabt, dass wir der Treppenwange als von einer Holzbildhauerin, die wir sehr schätzen, die das auch gut kann, die modern arbeitet, mit der Kettensäge herausarbeiten lassen. Das ist so ein Ding, wo ich denke, okay, hätte man auch lassen können. Aber sie ist nun mal da und das wird dann die nächsten 500 Jahre auch so bleiben.
Die Idee war überwiegend aus deinem Kopf geboren und ich hatte Angst, dass das einen Kindergarten-Aspekt kriegt, also dass es so eine Ähnlichkeit kriegt wie im Kindergarten und war auch sehr, sehr vorsichtig unterwegs und habe gesagt, hoffentlich machen wir das sehr abstrakt, dass die nicht zu echt aussieht, damit es fast schon kitschig ist. Ja. Und ich finde auch, das ist ihr gelungen, der Frau Leo Hillebrand.
Es geht um das Nutzungskonzept. Hattet ihr schon von Beginn an eine Vision vor Augen, wie das hier aussehen soll und wie es anschließend genutzt werden soll? Früher war es immer, eine Burg hatte zwei Nutzungskonzepte, Leben und Arbeiten.
War das so? Ja, kann man so sagen. Ne?
Irgendwo mussten die Leute hin.
Ja, aber ich habe es noch nicht so betrachtet, aber stimmt im Grunde. Also ich finde die Frage insofern interessant, als dass ich glaube, dass sie extrem zentral ist. Man restauriert ja so ein Gebäude nicht aus Jux und Dollerei. Das kostet unglaublich viel Geld. Rein bautechnisch ist das alles gar nicht so schwierig. Man kriegt das hin. Aber was macht man hinterher damit und wie erwirtschaftet das, was man da errichtet hat, den Beitrag dazu, sich selbst auch zu erhalten und zu unterhalten in der Zukunft? Schloss Liedberg war so, sagen wir mal, in wirklich bedauerlichem Zustand, weil es eben 200 Jahre nicht mehr in der Lage war, für seinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Es gehörte einer Familie, die ständig Geld reinstecken musste, nie was rausholte. Und die irgendwann, wie wir heute im Rheinland sagen, den Kaffee auf hatte und dann auch nur noch sehr lustlos reparierte. Und dann fingen die Dächer an und wurden undicht und dann stürzten die ersten Baukörper ein. Also mir war es von Anfang an sehr wichtig, ein Konzept zu haben, in dem eine Familie wohnen kann. Und zwar ganz egal welche. Ich lebe ja nicht unendlich. Also wir sind hier irgendwie auch nur Gäste auf Zeit in diesem Ensemble. Wo aber eine Schlossbesitzerfamilie, so haben wir das immer genannt, die SBF, die Schlossbesitzerfamilie, war aber zwischen dem Architekten und uns ein stehender Ausdruck, ihren Wohnraum finden kann. Für sich und die Kinder, das Dienstmädchen, Au-pair-Mädchen, die Schwiegermutter, Freunde und Bekannte auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, bei etwa 1200 Quadratmetern, die übrigen 800 dafür sorgen können, dass hier auch ein Return produziert wird. Also ich bin ja kein Kunsthistoriker, sondern Kaufmann und habe gedacht, das muss sich am Ende irgendwie tragen. Ich muss nicht das ganze Geld zurückverdienen. Das sollte keine hochrentable Anlage werden. Ich glaube, das wäre auch aussichtslos gewesen. Aber für meine Nachfahren, dass das Schloss in der Lage ist, aus laufenden Mieteinkünften sich selbst zu tragen, das war eigentlich die zentrale Idee von Beginn an. Dass das ein Büro werden sollte, war auch relativ schnell so ausgedacht oder überlegt, weil wir auch gedacht haben, es gibt uns als Privatnutzern den größtmöglichen Ruheraum nach Feierabend und am Wochenende. Nämlich genau dann, wann man selber zu Hause ist, sind ja Büros in der Regel dann nicht mehr besetzt. Das gilt nicht für Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus oder sonstige Herbergen, wo dann die Oma kommt und das Bobbycar ausgepackt wird und hier auf dem am Wochenende Halligalli ist.
Das würde sich auf dem Rasen aber schön machen.
Ja, aber da haben wir gedacht, das ist dann doch sehr viel Unruhe. Ne? Und dann fühlt man sich vielleicht. Also haben wir diese Idee, Gewerbe und Wohnen, eigentlich von Beginn an gehabt und oder sehr bald entwickelt. Und so ist das dann auch gekommen und es lässt sich gut an, oder?
Genau, und wir haben auch bei der Grundrissgestaltung darauf geachtet, dass die jetzige Nutzung nicht die Dauernutzung sein muss. Das heißt, wir können überall Türen, die existieren, freischalten und Räume, die existieren, zu anderen Bereichen dazuzählen. Sodass also die jetzige Wohneinheit ungefähr 400 zu 850 ist, also privat zu gewerblich. Es kann aber auch weniger sein, weil wir Erschließungsmöglichkeiten bieten, vom Wohnbereich was wegzunehmen. Genauso gut kann es auch in die andere Richtung gehen, wenn man plötzlich mit zwei Familien, Vater, Eltern mit Kindern hier leben möchte. Sodass also da eine ganz große Flexibilität ist, in beide Richtungen das zu spielen. Und bei der Grundrisslösung im Moment ist es so ausgerichtet, dass alles das, was privat ist, eher intern sich ausrichtet und das, was gewerblich ist, extern. Das heißt also, die Wohnbereiche gehen zum Dorf hin, sind eher, also die Räume, die sich zum Dorf hin öffnen, sind eher gewerblich und die sich zum Hof nach hinten öffnen, sind eher privat, sodass wir auch eine Intimität dann gewährleisten können.
Wir sitzen jetzt gerade auf der Burgmauer und blicken auf den Innenhof des Hauses, die Rückseite, und sehen auf der einen Seite den privaten Teil und auf der anderen Seite den gewerblichen Teil. Ihr habt diese Anlage ja in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder in einen Zustand gebracht, wie sie wahrscheinlich beim Bau gewesen ist.
Also wenn 12 Jahre kurz sind, dann muss ich dir zustimmen.
Ja, ich
finde es eher lang.
Ich empfinde es als kurz.
Für ein Einfamilienhaus eher lang dran rumgebaut. Ja, aber es wäre auch nicht schneller gegangen ohne Qualitätseinbußen.
Das heißt ja nicht umsonst, gut Ding will Weile. Und ihr habt ja bei den Materialien ganz besonders nachgedacht und euch die Entscheidung gar nicht leicht gemacht, wie ihr es baut. Ihr habt den Palas, so wie ich es am Anfang gesehen habe, komplett neu errichtet. Es war eigentlich...
Aber komplett auf Basis der Fotografien und Postkarten und was wir an Ansichten hatten. Der ist ja erst... Also eigentlich sind die eingestürzten Gebäudeteile alle erst im Verlauf der letzten 100 Jahre eingestürzt oder waren dann abgängig. Es gab nur einen Fassadenabschnitt, der nicht bildlich erfasst war. Alles andere kannten wir. Und, das ist jetzt wichtig, wir konnten mit der Denkmalpflege Übereinstimmung erzielen, dass diese wieder zu errichtenden Teile im Sinne einer Inwertsetzung dem historischen Habitus folgen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Gerade die heutige Denkmalpflege im Rheinland sieht das manchmal auch vielleicht eher kritisch. Das ist ein unglaublich spannendes Thema für unerschöpfliche Diskussionen, die auch zu nichts führen, weil die Seiten sich kaum annähern können. Aber wir konnten immerhin mit dem LVR schon in einer sehr frühen Phase vereinbaren, dass speziell im Falle Liedberg das Gebäudeensemble so im Dorfbewusstsein verankert ist, dass jetzt hier irgendwie jetzt nach Sir Norman Foster so ein Glaskubus da reinschieben, eine unerträgliche Härte und aus meiner Sicht am Ende Stillosigkeit gewesen wäre, die dann auch oft ja nicht dauerhaft durchträgt. Sowas ist dann plötzlich 50 Jahre später doch wieder verschwunden. Und wir haben den Denkmalpflegern gesagt, ein seinerzeitiger Burgherr hätte nie für 30 oder 50 Jahre gebaut, sondern immer für 300 oder 500. Also lasst uns das bitte auch tun. Wir greifen voller Rücksicht auf das hier Vorgefundene, die Kenntnisse auf, die wir haben über die abgängigen Wände, Wand- und Gebäudeabschnitte, und errichten sie so wieder. Worauf wir uns gerne eingelassen haben, war so eine Art Materialsprache. Also wir haben zum Beispiel Ziegelsteine verwendet, die man identifizieren kann, als zur Baumaßnahme 2010 fortfolgende gehören. Mörtelproben würden immer zeigen, wir sind hier unterwegs im Jahrtausendwechsel. Wir haben Sägespuren an Holzbalkendecken, die eindeutig von modernen Cuttersägen rühren, und so dass der Fachmann jederzeit weiß, da machen wir auch gar keinen Hehl draus, dass etwa die Hälfte der Substanz wiedererrichtet wurde, oder sagen wir mal zwei Fünftel der Substanz wiedererrichtet wurden.
Interessanterweise habt ihr bei den Materialien mit alten Vorbildern gehandelt. Ihr habt das trotzdem sehr ökologisch bauen können. Ihr habt eine bemerkenswerte Isolierung in dem Gebäude. Und im Grunde haben die Menschen, wenn ich das so richtig verstehe, früher eigentlich schon sehr, sehr feinfühligen Umgang gehabt mit den Materialien, die sie benutzt haben, die ihnen auch geholfen haben, gut darin aufgehoben zu sein. Es waren die Fenster vielleicht nicht so ganz dicht früher. Und das war der Punkt.
Ja. Na gut, wir haben also, was wir gemacht haben, was man früher nicht konnte und machte, wir haben die Hülle temperiert. Also wir haben eine Hüllflächenheizung eingebaut in den Wänden. Wir sorgen also durch diese Temperierung der Außenwände dafür, dass die Außenwände keine Strahlungskälte in den Raum lassen. Der Taupunkt, die Stelle, wo es dann plötzlich kalt wird innerhalb der Mauer, verschiebt sich weiter nach außen und nicht so nah nach innen, sodass die Wände auch keine klamme Feuchtigkeit ausstrahlen. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu alten Schlössern. Also wir haben schon die neue Technik reingebracht, haben das dann auch noch ergänzt. Lehmputz. Das heißt, die Hüllflächenheizung liegt in einer dicken Lehmputzschicht drin, die wiederum absorbiert Feuchtigkeit aus dem Raum und sorgt für ein wunderbares Raumklima. Das sind alles so Aspekte, also wenn uns Menschen besuchen, Freunde besuchen, im Winter besonders, kommen die eigentlich immer mit einem dicken Kaschmirpulli an oder Wollstrickjacken und lassen die direkt im Eingang schon wieder hängen und sagen, boah, hier ist aber total schön warm. Also keiner rechnet eigentlich damit, dass es bei uns so schönes, gutes Raumklima hat. Das ist der Unterschied zu früher.
Ihr nehmt ihnen damit die romantische Vorstellung, mit denen sie kommen.
Genau.
Ja, aber auch die Sorge.
Und dann haben wir natürlich in einem Punkt auf das uralte Szenario zurückgegriffen. Wir haben eine Maurerfamilie, ich muss schon fast sagen, zwangsverpflichtet. Bis zum heutigen Tag, drei mittlerweile über die Pensionsgrenze hinausgehende Altmaurer, die das ganze Schloss wieder aufgemauert haben und die eben auch 1 Meter dicke Ziegelsteinwände wieder aufgebaut haben. Und das ist ja kein, aus heutiger Sicht, kein wirtschaftliches Isolierverfahren, aber ein wirksames. Also wenn ich einfach eine 1 Meter dicke Mauer habe, dann kommt da nicht so viel durch, sodass der Architekt mit den Wärmeschutznachweisen im Prinzip kein Problem hatte. Aber das muss man natürlich dann auch wollen und mögen, dass man 1 Meter dicke Mauern. Wir hatten 130.000 Ziegel aus dem Abbruch einer Kaserne in Mecklenburg-Vorpommern lastwagenweise nach hier gekarrt, um alles wieder aufzubauen. Das sind auch diese Ziegel, an denen man sieht, ich meine, kannst du im Grunde von hier aus sehen, die hellroten sind die, die nicht hier zu Hause sind. Und wo der Denkmalschutz damals gesagt hat, ja, eigentlich eine coole Idee, nehmt die mal. Wir wollten gerne ein freundlicheres Rot. Wir wollten nicht dieses Schwarzbraun, das wir hier häufig finden. Nehmt die mal. Wir können dann immer erkennen, das habt ihr gemacht und das war vorher da.
Ihr müsst ja sympathische Maurer gehabt haben und die zeigt ja, wie sympathisch ihr seid, dass ihr die habt verpflichten können und die sich noch aus der Rente haben rausholen lassen.
Oh ja, gut. Sie haben an euch geglaubt. Abends angekettet und am nächsten Morgen ging die Arbeit weiter.
Wie vor 800 Jahren.
Nee, aber grundsätzlich diese Schleife zu den Handwerkern. Ich muss sagen, eigentlich jeder dieser Handwerker, der hier bei uns im Schloss gearbeitet hat, ist von Anfang an dabei gewesen. Also wir haben wirklich treue Handwerkergruppen gehabt. Ich sage deswegen Gruppen, weil wir hatten 6 verschiedene Schreinerfirmen. 3 Zimmermännerfirmen und 2 Putzerfirmen und alles Mögliche von jedem Gewerk gab es dann mindestens 2. Und,
na gut, wir haben nur einen Elektriker, einen Installateur und einen Dachdecker.
Ja, aber auch die sind eben von Anfang bis zum Ende dabei gewesen und das zeugt eigentlich davon, dass das ein gutes Arbeitsklima war.
Was war denn der schwierigste Knackpunkt bei den Instandsetzungsmaßnahmen? Was war auch der schmerzlichste im pekuniären Sinne?
Fällt mir nichts zu ein.
Also das Schmerzhafteste war eigentlich, als wir hier schon gewohnt haben, seit 15 wohnen wir, 2015, dass morgens um 6:30 der Radlader unter das Schlafzimmer fuhr und den Betonmischer relativ früh losging. Das fand ich schmerzhaft. Ansonsten habe ich die Baustellenphase sehr genossen. Aber als wir dann hier wohnten, war es dann eher früh morgens.
Ja, man kann gar nicht sagen, was war das Schwierigste. Es gab, ich glaube, jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß das auch. Es gibt 1 Million Schwierigkeiten und 1 Million Lösungen. Manche findet man schneller und andere sind etwas hakeliger. Ich könnte im Moment keinen Punkt identifizieren, wo ich sagen würde, das war herausragend schwierig. Das war alles zu bewältigen, aber es erfordert schon viel Energie und Kraft. Man muss dabei bleiben und keinen Schiss haben und die Dinge angreifen und dann finden sich die Lösungen. Also ich sag mal so, eine gesunde Zuversicht in die Gerechtigkeit des Lebens hilft. Das ist jetzt ein ideales Schlusswort, oder?
Das ist ein ideales Schlusswort, ganz genau. Ja, ich muss sagen, diese Kraft, die sieht man an diesem ganzen Objekt. Ihr müsst vor Kraft strotzen, oder ihr könnt damit auch sogar strotzen, weil es gibt eigentlich keine Ecke, die nicht wirklich bemerkenswert oder besonders schön ist. Wenn wir in diesen Garten, diesen Park schauen, wie wunderbar der angelegt ist. Wenn wir vorne drunter gucken, wo eure Autos geparkt sind in der Scheune, wie ihr alle Nutzungen tatsächlich liebevoll gemacht habt, ohne dass sie überrestauriert wirken und dennoch modern sind, dann ist das durchaus bemerkenswert und gebührt größten Respekt. Und nicht nur das, sondern auch noch dafür, dass ihr mit uns, mit, nicht nur mit den Mitgliedern der DBV, sondern auch mit den anderen Menschen, die hierher kommen, sicherlich sehr, sehr freundlich und großzügig seid.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank für die Zeit, ja, die ihr euch auch für die Mitglieder der Bogenvereinigung und für uns genommen habt.
Sehr gerne.
Ganz
danke auch.
Ja, gerne.